Ja, Liebe, Trost, Hoffnung in der Unruhe unserer Zeit. Und Freddy hat das ja schon betont, wir leben in einer Zeit, die sehr unruhig ist. Vielleicht auch uns, für uns als Christen, wir stellen uns viele Fragen. Wie geht es weiter? Und da müssen wir uns eine andere Frage stellen. Was vertrauen wir? Wem vertrauen wir? Welche Botschaft vertrauen wir? Schnell ist es bei uns Christen so, dass wir gewisse materielle Güter uns aneignen mit der Hoffnung, es geht uns in der Zukunft besser. Ja, und vielleicht unser Sparkonto und weiß ich was alles, mit der Hoffnung, es geht uns in der Zukunft besser. Also mindestens, es ist eine Sicherheit für unsere Zukunft. Aber diese eine Botschaft, der Herr ist auferstanden, sollte uns Sicherheit geben in jeder Lebenssituation. Ich möchte mal eine Frage stellen, wer von euch war schon mal in Israel? Viele. Also für mich persönlich, wenn ich in Israel bin mit einer Gruppe, ist eine gewisse Highlight oder Höhepunkt ist diese in Jerusalem, wenn man zu Gartengrab geht. Ja, ich weiß, wir wissen ja nicht, ob das der Platz ist, wo Jesus wirklich begrabt wurde. Wir wissen nicht, ob dieser Hügel nebenan wirklich der Hügel Golgatha ist. Viele Touristen fragen dann, ja, warum gehen wir dann dorthin, wenn wir es nicht wissen? Ja? Aber ich glaube, es ist ein Ort, und das können wahrscheinlich die meisten bezeugen, wo wir uns wirklich zurückdenken können, vorstellen können, wie es damals war. Meistens läuft man erst zum Hügel Golgatha, also man schaut hin zu diesem Hügel. Nochmal, ob es der Hügel Golgatha ist, über den müssen wir diskutieren. Aber man schaut auf diesen Hügel hin, man erinnert das, was dort geschah. Und dann von diesem Hügel geht man langsam hin zum Grab. Und der Grab ist ein bisschen tiefer. Und man schaut in dieses Grab. Und wenn man in dieses Grab hineingeht, das ist ein gewisser Höhepunkt, da kommt, hat es in Englisch ein Schild, in Deutsch, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er hat gesiegt. Dort, am Golgatha ist er gestorben. 3 Tage im Grab. Er ist auferstanden. Diese Botschaft sollte uns ermutigen. Diese Botschaft vom Kreuz, diese Botschaft vom Grab, er ist auferstanden, sollte uns als Christen in unser ganzes Leben verändern. Wir haben ja mit dem Abendmahl angefangen am Donnerstag. Mit Recht. Diese Erinnerung, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Erinnerung, was Gott der Vater bereit war zu opfern, damit wir ewig leben können. Damit wir, die wir in Feindschaft mit Gott waren, Freunde Gottes werden, Kinder Gottes werden, Söhne Gottes werden. Diese Botschaft sollte uns unser ganzes Wesen verändern. Und wir brauchen diese Botschaft vom Kreuz immer wieder. In Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35, da lesen wir, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, was ist das für eine Liebe, der unter uns Christen sein soll? Nochmal Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Welche Liebe sollte da unter uns als stärkste sein? Die Liebe Christi. Die Liebe Christi. Die Liebe Christi, die Liebe Gottes offenbart sich dort am Kreuz von Golgatha. Das ist diese Liebe, wo allgegenwärtig sein sollte, da unter uns Christen. Ich möchte diese Frage stellen, ist es wirklich so? Donnerstag könnt ihr euch vielleicht erinnern, wo Röne ein Zitat von einem alten Prediger vorgelesen hat, vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Und er warnt von der Situation in der Gemeinde. Unter anderem, dass die Liebe Christi nicht mehr da ist. Und zur Botschaft heute Morgen, Macht der Liebe. Wir haben alle diese Macht erfahren, wenn wir Kinder Gottes sind. Aber wenn wir jetzt auf die Straße in Dübendorf gehen, in Zürich. Gestern war schön Wetter, da konnte man viele Menschen begegnen in Zürich. Und man würde diese Frage stellen, was versteht ihr unter Liebe? Wir werden verschiedene Antworten bekommen. Je nach Hintergrund, je nach also kultureller Hintergrund, je nach Prägung werden wir verschiedene Antworten bekommen in Bezug auf Liebe. Zum Beispiel, so wurde mir gesagt, dass im Koran kommt das Wort Liebe nie vor. Also wenn dieses Wort nie vorkommt, genauso ist dann auch gewisse Gedanken gut geprägt. Wir würden diese Frage stellen, was ist Liebe? Der eine würde definieren, ja, Liebe ist da zwischen Mann und Frau. Eine gewisse Zuneigung zueinander. Ein anderer würde sagen, leben und leben lassen. Das ist heute sehr in, ja. Leben und leben lassen. Oder andere sagen, tolerant zu sein. Toleranz. Das ist heute etwas, was man schnell sagt, wir müssen tolerant sein. Aber das Negative heute ist, man ist nur so lang tolerant, wenn es zu seiner eigenen Meinung passt. Aber wehe, wenn du anders denkst. Wehe, wenn du sagst, ja, ich sehe es nicht so. Ich sehe diese und jene Lebensstil als Sünde. Und auf einmal ist weg diese Toleranz. Die Leute können ziemlich aggressiv sogar werden. Anstatt dass sie sagen, gut, ich will tolerant sein, das ist deine Meinung, ich sehe es nicht so, aber ich bin ja tolerant. So schnell ist es vorbei, ja, mit dieser Liebe. Warum? Weil diese Liebe definiert sich nicht anhand Christi-Liebe. Ein anderer würde sagen, Liebe ist für den anderen da zu sein. Für den anderen da zu sein. Oder Gutes zu tun. Und in die meisten Antworten, die wir bekommen werden, oder werden wir merken, ja, da ist eine gewissliche Prägung vom Christentum. Immer noch. Es ist eine christliche Prägung, die in der Gesellschaft noch da ist. Vielleicht schauen wir in unsere Gesellschaft hinein und wir sehen sehr viel Negatives. Aber wir hatten oder haben in gewisser Hinsicht noch diese Prägung. Die westliche Gesellschaft ist geprägt von der christlichen Liebe. Oder so war es lange Zeit. Es ist geprägt von den 10 Geboten. Es ist geprägt vom Wort Gottes. Aber was passiert, wenn eine Gesellschaft sich bewusst anfängt, von Gott zu trennen? Wenn sie bewusst sich anfangen zu trennen, eine Gesellschaft, die christlich war, wo das Kreuz lange Zeit im Mittelpunkt war, wo diese Botschaft der Liebe im Mittelpunkt war, was passiert, wenn so eine Gesellschaft sich anfängt, von dieser Liebesbotschaft Gottes zu trennen? Ja, es sogar im Lächerlich ziehen. Sie lachen darüber teilweise. Ach, das Kreuz, was soll das Ganze? Ach, über Gott glauben. Wie naiv und dumm muss man eigentlich sein, über sowas zu glauben. Das ist das, was wir heute hören. Wir haben eine Gesellschaft, die sich heute sukzessiv von Gott trennt. Das hat nicht erst die letzten Jahre angefangen. Das ist eine Frucht von einer Lehre, die wir schon lange in unserer Gesellschaft haben. Die Lehre, diese Evolutionstheorie. Diese Lehre ist nicht harmlos, sie ist fatal. Weil sie denkt Gott weg. Sie denkt Gottes Liebe weg. Es gibt keinen Gott. Sie denkt diese Botschaft vom Kreuz weg. Und was ist, Paulus, er sagt in 1. Korinther Kapitel 1, 1. Korinther 1, und er schaut zurück auf seinen Dienst dort in dieser Gemeinde, und er sagt Vers 23 und 24, ich lese Vers 22 dazu, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wie heute trennen wir von Gottes Kraft. Wir trennen uns von Gottes Weisheit. Und schon zur Zeit Paulus, er sagt, ja, für die Griechen ist diese Botschaft vom Kreuz eine Torheit. Aber wir müssen erkennen, wir leben in einer Gesellschaft, der lange Zeit geprägt war vom Christentum. Das Kreuz war in vielen Regionen im Mittelpunkt. Diese Botschaft war nicht Torheit. Heute wird es zu Torheit. Und es ist eine Frucht von dieser so fatalen Lehre der Evolution. Unser Bruder Reinhard Federolf, er hat uns vorgestern ein Zitat gegeben von Richard Dawkins. Von Richard Dawkins, wo ja eigentlich ein überzeugender Atheist ist. In Bezug auf den Glauben ist er sogar ziemlich aggressiv. Er wurde mal gefragt, wie müssen wir da mit Leuten umgehen, die an Gott glauben? Seine Antwort war, spottet über sie, lacht sie aus. Das war seine Antwort. So viel zu Toleranz. Ja. Lacht sie aus. Aber auch er erkennt, was passiert, wenn die christlichen Werte, wenn die Liebe Christi nicht mehr in unserer Gesellschaft ist. Was passiert dann? Wir müssen erkennen, dass wenn diese Botschaft weg von unserer Gesellschaft ist, dann ist ein Vakuum da. Und dieses Vakuum muss gefüllt werden. Sie wird heute gefüllt mit vielen anderen Gedanken, die weit entfernt sind von Christus. Dieser Richard Dawkins schreibt dieses Buch, wurde in so viele Sprachen leider übersetzt, der Gotteswahn. Der Gotteswahn, wo er zeigen will, dass der Glaube an Gott eigentlich unlogisch ist. Als Wissenschaftler, ja. Nicht alle Wissenschaftler denken so. Es war ein anderer, David Belinsky heißt er, ein Mensch, der wohl an gewisse Gott glaubt, aber er gibt eine Antwort in seinem Buch, wurde 2009 publiziert, The Devil's Delusion. Und es gibt eine ganze Liste, ich habe es von Englisch übersetzen lassen, also nur dieser eine Text. Hat irgendjemand einen Beweis für Gottes Nicht-Existenz erbracht? Weit gefehlt. Hat die Quantenkosmologie den Ursprung des Universums und warum es existiert erklären können? Weit gefehlt. Hat die Wissenschaft erklären können, warum unser Universum so fein abgestimmt ist, damit es den Dasein von Leben erklären kann? Weit gefehlt. Sind Physiker und Biologen bereit, alles zu glauben, solange es nichts mit religiösen Ideen zu tun hat? Das kann man so sagen. Führt rationales Denken auf der moralischen Ebene zu einem Verständnis von was gut, recht und moralisch ist, nur ungenügend. Entschuldigung, hat der Säkularismus im schreckensvollen 20. Jahrhundert die Welt verbessert? Das Gegenteil ist der Fall. Sind die Wissenschaften geprägt von wenig Meinungsfreiheit und einem unterdrückenden Umgang mit abweichenden Gedanken und Ideen? Das kann man so sagen. Finden wir irgendwo in den Wissenschaften oder der Philosophie einen Beweis für die Behauptung, dass religiöse Glaube vernunftlos sei? Weit gefehlt. Bis da. Also diese eigentlich eher säkuläre Wissenschaftler, der wohl an irgendeinen Gott glaubt, er sagt, zu sagen, es gibt keinen Gott, ist Torheit. Ja. Ist Torheit. Das sagt uns das Wort Gottes sehr klar, zum Beispiel Psalm 19. Es ist Torheit. Wir denken heute, also die Gesellschaft denkt Gott weg. Und wie er schon gesagt hat, das 20. Jahrhundert und heute das 21. Jahrhundert haben die meisten Tote gebracht, wie die letzten 19 Jahrhunderte zusammen. In all ihren Kriegen. So brutal war das 20. Jahrhundert, wo wir Gott anfangen wegzudenken. Wenn Gott keinen Platz in der Gesellschaft hat, wenn die Liebe Gottes keinen Platz mehr hat, wenn Christus nicht der herrschende Kraft ist, wenn wir sagen, es gibt keinen Gott, dann gibt es auch kein Moral. Dann gibt es kein Moral. Da gibt es keine Definition für gut und böse. Und jeder Mensch kann sich gut und böse selbst definieren. Man sollte so zu einer Person kommen, mach das bitte jetzt nicht, der Evolutionist ist und gibt ihm eine Ohrfeige. Aber zünftig, ja. Er macht das nicht, ja. Und wenn er dann sagt, hey, das ist böse, das macht man nicht, sage ich, Moment, wer definiert böse? Ich finde das gut. Du definierst es als böse und ich definiere es als gut. Wer gibt dir den Maßstab, dass es böse ist? Er hat gar keinen Maßstab. Und vielleicht denken wir, ja, das ist jetzt krass. Aber lass uns in die Geschichte zurückschauen. Das Nationalsozialismus hat Gott weggedacht. Gott hat in diesem System keinen Platz gehabt. Und durch diesen Krieg wurden 6 Millionen Juden abgeschlachtet. 50 Millionen, wenn nicht mehr, Leute kommen in diesen Krieg um. Eine Frucht, wenn wir Gott wegdenken. Das Kommunismus hat auch Gott weggedacht. Gott hat keinen Platz im Kommunismus gehabt. Der Mensch eigentlich. Ein System war im Mittelpunkt. Und unter dem Kommunismus, das Kommunismus und Sowjetunion bringt von seinen eigenen Leuten ungefähr 50 Millionen um. Wenn man nur denkt, diese Zahlen, wie brutal diese Regime waren. Weil Gott keinen Platz hat. Das Wegdenken von Gott, Wegdenken von Gottes Liebe, da kommt ein neuer Geist hinein. Geist des Antichristen. Und dieser Geist ist immer stärker unter uns. Da müssen wir uns wieder die Frage stellen. Unsere Kinder werden genauso geprägt von diesem Gedankengut. Evolutionstheorie und so weiter. Wir tun gut daran, unsere Kinder die biblische Wahrheit groß zu machen. Den Kreuz groß zu machen. Jesus ist auferstanden. Das Wort Gottes sagt in Bezug auf dieses Verständnis von Evolution, Psalm 53, Vers 2, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und begehen abscheuliche Frevel. Es ist ein Narr, der sagt, es gibt keinen Gott. Und der Frucht davon? Sie handeln verderblich. Sie begehen abscheulichen Frevel. Das ist der Frucht, wenn wir Gott wegdenken. 2. Timotheus 3, 1 bis 4 lesen wir, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja gut, wir denken, ja gut, das sind halt die Evolutionisten. Das sind die, wo Gott wegdenken. Aber vielleicht ist jemand da und sagt, ja, ich glaube nicht direkt an Christus. Aber ich bin wohl ein guter Mensch. Das ist der sogenannte Moralist. Ich bin ein guter Mensch und Gott liebt mich schon. Ich bin ja gut, ich tue gute Werke. Ich bin eine sehr liebvolle Person, das könnt ihr meinen Nachbar fragen. Sogar meine Frau wird das bezeugen, ja. Und dann kommt diese Antwort, das haben wir sicher auch schon viel gehört. Ja, dies sollte schon reichen für den Himmel. Der liebe Gott wird mich schon annehmen. Aber genau dieser Mensch erkennt eins, es gibt Gut und Böse. Und diese Erkenntnis von Gut und Böse erklärt uns das Römerbrief. Mach dich schlussendlich schuldig. Und ich glaube, auch unter Christen sind viele, die so denken. Und den Vernahmenschristen, ja. Sie denken, ich bete dies und jenes. Ich gehe zweimal in der Woche in die Kirche. Ich gehe in die Beichte. Oder weiß ich was alles. Ich gehe regelmäßig in die Andachten. Bin beim Abendmahl dabei. Und sie merken gar nicht, wie selbstgerecht sie sich machen. Und sie denken, dass durch diese Werke kann ich mir den Himmel verdienen. Und man merkt nicht, nein, genau diese Werke, wenn sie nicht aus Glaube kommen, wenn sie nicht eine Frucht der Liebe Christi ist, beweisen, du bist schuldig. Und das ist genau das, was auch damals im Garten Eden geschah. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 4 und 5, da lesen wir, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Der Teufel kommt und er nimmt Gottes Wahrheit und verdreht sie. Oh, das haben wir heute so stark, ja. Er tut sie einfach verdrehen. Und es ist der Mensch, der meint, ich kann gut und böse selbst definieren. Ich definiere gut und böse. So war es dort im Garten Eden. Der Mensch definierte jetzt, was gut und böse ist. In dem wollte er eigentlich Gott gleich werden. Er wollte gleich wie Gott sein. Und diese Lüge haben wir heute auch. Wir meinen, wir können unser eigener Gott sein in der Gesellschaft. Ich gewinne mir den Weg zum Himmel schon selber. Man bastelt so seine eigene Wahrheit. Und die Liebe Gottes, diese Macht der Liebe, wird weggedacht. Aber in Gottes Gegenwart, was passiert im Garten Eden? 1. Mose 3, Vers 8 lesen wir. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor der Angesicht Gottes, der Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Warum versteckt sich der Mensch? Warum? Der Mensch versteht dort im Garten Eden, ich kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen, weil ich Sünde in mir habe. Weil ich Sünde in mir habe. Der Mensch versteckt sich genau da. Gott, der heilig ist, da ist er. Und Adam, ich kann da gar nicht bestehen. Das lesen wir im ganzen Alten Testament immer wieder. Wenn ein sündiger Mensch in der Gegenwart Gottes war, erkennt, oh, ich Sünder, ich kann vor dir nicht bestehen. Aber heute, da ist ein totaler Hochmut da. Ich definiere Gut und Böse. Ich definiere Wahrheit. Und wie ist es mit uns Christen? Auch wir definieren teilweise Wahrheit nicht schriftgemäß. Nicht christozentrisch. Das, was am Kreuz geschah, ist nicht mehr im Mittelpunkt. Zurück zum Garten Eden. Der Mensch erkennt, ich kann vor Gott nicht bestehen. Auch der Psalmist erkennt das in Psalm 32, Vers 1. Und er sagt, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Wohl dem Menschen. Der Psalmist erkennt, Gott muss vergeben. Und wir können mit Hiob gemeinsam sagen, in Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein erstaunlicher Vers, dass Hiob dies erkannte. Ich weiß nicht, was er alles erkannte, aber nur der Gedanke, dass er sagt, mein Erlöser lebt, Jesus lebt. Ist dies in uns allgegenwärtig? Zurück zum Garten Eden. 1. Mose 3, Vers 9. Da sagt Gott, da rief den Herrn den Menschen und sprach, wo bist du? Wo bist du? Ein Ruf, der heute noch gültig ist. Mensch, wo bist du? Der Mensch versteckt sich. Gott sucht ihn. Wo bist du, Mensch? Das ist diese Macht der Liebe, die sich 4000 Jahre später offenbart, wo aber schon im Garten Eden geplant war. 1. Mose 3, Vers 15. Schon dort hat Gott alles geplant. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Verse haben wir wahrscheinlich schon in der Sonntagsschule oder zu Hause bei den Eltern auswendig gelernt. Aber es ist so ein mächtiger Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, die Welt, uns Menschen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich glaube, diese Vers können wir gar nicht richtig erklären und verstehen. Wir können es auch nicht beschreiben. Ich habe einen Prediger gehört, der hat das Folgendes gesagt. Als würde Gott, der Vater, zu seinem Sohn reden und er sagt ihm, Sohn, da unten auf dieser Erde, da sind Menschen, mit denen will ich Gemeinschaft haben. Aber diese Menschen, sie leben, oder vor diese Menschen, die wurden in unser Ebenbild geschaffen, aber sie sind Feinden. Sie sind Feinden. Aber genau darum will ich, Sohn, dass du da zu unseren Feinden gehst. Du gehst zu ihnen, du wirst Mensch, du nimmst Knechtgestalt an. Geh und sterbe für sie. Sterbe. Nimm ihre Schuld auf dich. Die Strafe, wo sie verdient haben, nimm du es auf dich. So groß ist Gottes Liebe an uns. Nochmal, diese Liebe, wenn wir mal in Konflikte kommen, wenn wir vielleicht in Konflikt kommen mit Geschwistern im Glauben, lasst uns zurück zu diesem Vers gehen. Lasst uns zurück zu den Worten Jesus gehen, wo er sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Ja, wenn wir unsere Feinde lieben sollten, dann ist ja gar kein Problem, unsere Geschwister im Glauben zu lieben, oder? Stimmt? Aber wenn wir nicht fähig sind, unsere Geschwister im Glauben, die Christi Liebe zu zeigen und zu praktisch leben, wie wollen wir unsere Feinde lieben? Gott offenbart uns das vollkommene Liebe. Diese Macht der Liebe. Dort in Gethsemane, Jesus betet, er betet, weil er weiß, was über ihm kommt. Oh, welcher Gebetskampf hat er dort gehabt? Weil er wusste, was über ihm kommt. Schmach, Leid, Spott und Hohn. Spott und Hohn. Alle haben ihn verlassen, alle. Seine Jünger, wo waren sie? Ja, Petrus am Anfang hat noch Temperament gehabt, ja. Also mit dem Schwert, da war er bereit zum Kämpfen. Kurz danach hat er ihn dreimal verleugnet. Dreimal. Dort am Kreuz war er allein. Und dort am Kreuz, nach all diesem Spott, Hohn und Leid, körperlicher Leid, er konnte den Kreuz nicht mehr tragen, sagt Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das nicht Liebe? Alle spotten da. Vergib ihnen. Welche Liebe ist dies? Das können wir gar nicht definieren. Ja? Vergib ihnen. Am Kreuz, da lesen wir Matthäus 27, Vers 46. Und am 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf diesen Moment dort am Kreuz kam Gottes Gerechtigkeit, Gottes Zorn und seine vollkommene Liebe auf seinen Sohn. Gottes Zorn kam über seinen Sohn. Der Zorn der Strafe, welche wir verdient haben. Und Jesus erkennt und sagt, Eli, Eli, lama sabachthani, warum hast du mich verlassen? Ich kann diese Verlassenheit gar nicht erklären. Aber dort war er allein, von Menschen verlassen, von Gott, der Vater, verlassen. Er nahm dein, mein, unsere Schuld auf sich. Es war Gott, der Vater, der sein Sohn opferte. Matthäus 27, Vers 50 sagt Jesus aber schrie nochmal mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und in Johannes 19, Vers 30 lesen wir, es ist vollbracht. Und was wir heute Morgen proklamieren, er ist auferstanden, ein Beweis. Gott hat gesiegt. Jesus Christus hat gesiegt. In Jesaja 53, Vers 10 lesen wir, aber der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Nochmal dieser Gedanke. Dem Herrn gefiel es. Warum? Weil er uns, unsere Gegenwart wollte. Er wollte Gemeinschaft mit uns Menschen. Genau darum musste sein Sohn sterben. Jesaja 53, Vers 6, da lesen wir, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandert sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Jeder von uns ging seinen eigenen Weg. Der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Es ist der Herr, der ruft, wo bist du? Amen.